Hallo und herzlich willkommen zu Malore
und Malibu,
dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
und ich Jacqueline Sternheimer. Christoph, lass mal ohne Umschweife heute auf den Punkt kommen. Heute geht es nämlich bei uns um Tarifbindung. Das finde ich ein sehr sperriges Wort dafür, dass da eigentlich was sehr Großes dahinter steckt.
Ja, gut, dass wir ohne Umschweife dazukommen, denn wir haben eine pickepackevolle Folge, wir haben viel zu erzählen. Zum einen sprechen wir heute darüber, wie der Kampf um einen Tarifvertrag eigentlich so abläuft. Aber vielleicht müssen wir erstmal erzählen, warum eigentlich Tarifvertrag?
Ja, und lass das mal am Beispiel von der Metall- und Elektroindustrie machen. Also stell du dir mal vor, du bist ein durchschnittlicher Facharbeiter, du arbeitest in einem nicht tarifgebundenen Unternehmen und müsstest im Monat 36 Stunden mehr arbeiten als bisher, um auf den Bruttolohn der Kollegin im tarifgebundenen Unternehmen zu kommen.
Das ist ganz schön beschissen, da arbeitest du einfach eine Woche mehr als die. Das finde ich ziemlich krass. Man kann es aber auch anders runterbrechen. Zum Beispiel Beschäftigte in einem nicht tarifgebundenen Betrieb verdienen dann 8 Euro weniger als die Kollegen in einem tarifgebundenen Betrieb oder 25% weniger, je nachdem, wie man sehen möchte. Das ist ganz schön viel, ein ganz schöner Unterschied.
Ja, ich würde sagen, finanziell liegt da der Vorteil für die Beschäftigten ja ganz klar auf der Hand. Aber es bringt auch mehr Gerechtigkeit. Also zum Beispiel die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen wird so deutlich kleiner durch Tarifbindung. Aber auch die Arbeitgeber profitieren natürlich ganz klar. Also viele werben damit ja auch in Stellenausschreibungen mit ihren guten Tariflöhnen, weil sie nämlich genau wissen, dass jetzt zu Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel zum Beispiel ja natürlich eine Butze mit Tarif viel besser ankommt.
Ja, am Anfang wollen sie immer keinen Tarifvertrag haben, dann boxen wir den durch und nachher nutzen sie es ganz schlau, um Werbung zu machen. Da ist auch gerade so eine Pressemitteilung in mein E-Mail-Postfach geflattert, da stand zum Beispiel drin, wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der IG Metall eine Lösung gefunden zu haben, die unseren Mitarbeitenden mehr finanzielle Sicherheit gibt und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens im Blick behält.
Ja, sehr schön formuliert. Und genau mit diesem Unternehmen, also mit dem Unternehmen dieses stolzen Arbeitgebers, mit dem wollen wir uns jetzt mal beschäftigen, uns das genauer angucken. Und ich verspreche euch, die Reise ins Unbekannte, die lohnt sich. Ahoi! Er arbeitet in einem Bereich, den die meisten von uns nur von Bildern aus dem Fernsehen kennen, zum Beispiel aus der Tagesschau, wenn es mal wieder um ein neues Gesetz rund um Energiewende geht. Als Offshore-Manager hat unser heutiger Gast auf Windparks auf See gearbeitet. Unser eins fährt vielleicht mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit, er ist aber auf Schiffen zu seinem windigen Arbeitsplatz gefahren. Heute ist der Betriebsrat immer noch viel unterwegs und setzt sich für die über 350 Beschäftigten bei Windmultiplikator ein. Denn, und das werden wir heute hier erfahren, es gibt so manche Hürde in diesem Bereich. Wir sind gespannt. Herzlich willkommen, Holger Kramer mit C.
Dankeschön.
So, Holger, bevor wir jetzt hier über Geld, Arbeitskampf und Tarif sprechen, führe uns doch einmal ein in die spannende Welt der Arbeit auf und auch rund um Offshore-Windparks. Zuerst einmal, ihr seid kein Windparkbetreiber, sondern ein Dienstleister für Windparkbetreiber. Was macht ihr denn genau?
Ganz am Anfang früher war die Firma so, dass sie wirklich das komplette Programm gemacht hat. Das heißt, wir haben die Komponenten hergestellt und dann später dann auch den Park betrieben. Aber dann ab dem Jahr 2014 sind wir ein reines Serviceunternehmen geworden. Das heißt, es gibt Windparkbetreiber, die sagen, bitte kümmert euch komplett um den gesamten Service. Das machen wir nicht selber, weil wir machen nur die Planung oder haben den Park gekauft und ihr kümmert euch dann um den Service für den Windpark.
Mhm. Kannst du uns mal beschreiben, welche verschiedenen Berufe arbeiten denn dann bei euch?
Also im Offshore-Bereich ist es natürlich so, dass wir die großen Gruppen haben des Mechanikers, dann haben wir die Elektriker draußen, dann haben wir die Seilzugangstechniker, wenn wir dann teilweise auch die Blätter instand setzen müssen und dann natürlich noch eine Gruppe, das ist die Kollegen, die im Lager tätig sind.
Jetzt hast du gerade schon so ein Stichwort gegeben. Blätter, die Rotorblätter, wenn ich mir da überlege, das ist ungefähr, also kann mal 50 Meter lang werden und 25 Tonnen wiegen, wenn da meine Google-Recherche stimmt, ne, kannst du ja vielleicht gleich mal mehr dazu sagen, aber wenn ich so ein Rotorblatt oder ein Planetengetriebe oder was auch immer, woran ihr da gerade dann arbeiten müsst, ihr seid ja offshore, auf See, wie kann ich mir das vorstellen, wie arbeitet man dann da wirklich dran?
Also wir machen unterschiedliche Sachen, das heißt, wir machen entweder die Rotorblätter und es sind 67 Meter und die Blätter sind auch noch schwerer.
Ja, guck an.
Die Anlagen werden immer größer, das, was man an Land auch kennt. dass die Anlagen höher und größer werden. Genauso ist es offshore auch. Wir machen die Instandsetzung entweder draußen an den Blättern, aber wir haben eben halt auch, dass wir die Komponenten reinholen. Das bedeutet, dass wir Großkomponenten Instandsetzung machen. Wir fahren praktisch mit einer Jack-up-Barge nach draußen. Die stellt sich dann auf den Meeresgrund, fährt langsam hoch und dann werden die großen Komponenten mit einem 500-Tonnen-Kran wieder aufs Schiff gebracht. Das bedeutet erst die Nabe, dann die Gondel, dann kommen die neue Gondel wieder drauf und die neue Nabe. Und dann werden diese großen Komponenten hier erstmal nach Eemshaven dort auseinandergebaut und dann kommen die Komponenten hier nach Emden. Und wir haben hier in den Hallen dann die Instandsetzung, wo wir die Blätter dann wirklich komplett wieder instand setzen müssen, weil größere Schäden sind oder eben halt die Maschinenhäuser, die wir dann auch hier instand setzen.
Stelle ich mir vor wie einen ganz anderen Arbeitsplatz. Also ich arbeite im Büro. Das heißt, wenn ich Mittagspause habe, gehe ich in die Kantine und wenn ich mal muss, gehe ich aufs Klo. Wie ist das mit so einer Check-up-Barge? Bietet die das alles auch den Rundum-Service oder sehen die Arbeitsbedingungen offshore doch nochmal ein bisschen anders aus?
Der große Vorteil für die Kollegen, die mit der Jack-up-Barge draußen sind, die haben es wirklich so, dass dann von der Jack-up-Barge Richtung zur Windkraftanlage ist eine Gangway gelegt und die können dann wirklich nochmal sagen, okay, wir machen jetzt Pause oder ich müsste mal auf Toilette gehen und kann rübergehen. Die anderen Kollegen, die sind praktisch auf einem Schiff 14 Tage untergebracht. Und die werden dann in Abstand von 1,5 Stunden als Teams auf die Anlagen versetzt und arbeiten dort dann für 11 oder 12 Stunden und noch 1 Stunde zusätzlich Pause. Also das heißt, die Kollegen sind dann 13 oder 12 Stunden auf dieser Windkraftanlage und dort gibt es kein Klo.
Das heißt, im Zweifel muss ich da runterpinkeln.
Das ja. Und für die andere Notdurft, die man da verrichten kann, haben wir so etwas wie ein Klo to go. Das heißt, es ist ein Pappkarton, den man zusammenbaut, wo man dann die Notdurft verrichten kann.
Okay. Ist nicht ganz so wie Campingurlaub, aber ähnlich. Aber ihr kriegt ja auch dafür so eine Offshore-Pauschale. Also ja. Das heißt, für die erschwerten Bedingungen, oder wie berechnet sich diese Offshore-Pauschale? Was bekommt man da?
Diese Offshore-Pauschale, da sind wir ja dann damals mal mit angefangen und dann hat man gesagt, okay, was müsste man den Kollegen zahlen? Und die ist von jedem Unternehmen immer ein bisschen anders. Bei uns ist es so, die Offshore-Pauschale ist dann für diese 15 Tage immer gleich. Unsere Kollegen bekommen jeden Tag 100 Euro extra als Zulage. In anderen Unternehmen ist es so, abhängig, ob sie auf der Windkraftanlage tätig sind, oder wenn schlecht Wetter ist, dann nicht, dann ist es geringer. Und die Offshore-Zulage variiert auch von den einzelnen Firmen. Jeder hat ein bisschen andere Offshore-Zulage und es wird ein bisschen anders bezahlt. Aber die Kollegen kann man dann ja sich ausrechnen, wenn unsere Kollegen draußen sind, würden sie nochmal 1.500 Euro brutto als Zulage dazu bekommen. Aber dafür ist es auch so, sie bekommen dann nicht noch eine Schmutzzulage oder Höhenzulage. Das ist all inklusiv.
Es gab starken Unmut bei euch in der Belegschaft, weil es so war, dass langjährige Beschäftigte gegenüber Neueingestellten benachteiligt wurden, was so die Bezahlung anging. Die wurden nämlich oft schlechter bezahlt. Kannst du dazu noch mal mehr sagen?
Ja, das hat es in dem Bereich gegeben, weil wir uns dann ja irgendwann mal auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, okay, wir müssen als Gemeinschaft was machen. Wir können als Gemeinschaft auftreten und dann mit der Geschäftsführung sprechen. Und dann sind wir angefangen und haben erstmal einen Vertrag unterschrieben, wo es dann dementsprechend auch noch so gewesen ist, dass wir dann in Stufen wurden dann die Gehälter angehoben bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und da war es natürlich schon so, dass wenn man neue Kollegen geholt hatte, dass man die dann ein bisschen höher eingruppiert hatte. Und das sind aber nur ein paar Kollegen gewesen. Nachdem der Unmut dann gewesen ist, haben die Geschäftsführung das auch verstanden und hat dann auch gesagt, okay, gleiche Arbeit, gleiches Geld. Also das war eine kurze Zeit. Es gab bei ein paar Kollegen dann das Problem. Aber sie haben dann verstanden, wir müssen etwas machen, weil sonst werden uns die guten Kollegen dementsprechend verlassen.
Jetzt werden bei euch die Kollegen mittlerweile gleich bezahlt und wie viel sie bezahlt werden, sowas entnimmt man ja normalerweise einem Tarifvertrag und da habt ihr auch einen ganz großen Erfolg, denn ihr habt es geschafft, durch einen Kampf Tarifvertrag zu erkämpfen. Und das, wenn ich mir jetzt die Punkte anschaue, dann habt ihr in den kommenden 20 Monaten wird es da 14,4% mehr Geld geben. Wie habt ihr das geschafft?
Also wir haben ja lange verhandelt und haben ja praktisch, bevor wir jetzt mit dem Tarifvertrag angefangen sind, haben wir erstmal die ganzen Eingruppierungen hinbekommen, dass wir gesagt haben, die Stellen sind erstmal beschrieben, damit jeder weiß, wenn eine neue Stelle auch im Unternehmen ausgeschrieben ist, dass man weiß, okay, wie werde ich dort eingruppiert? Jetzt in diesen Verhandlungen war es so, dass auch der Arbeitgeber verstanden hat, wenn er jetzt diese neuen Kollegen und die Zahl, sagen wir jetzt mal so bei 100, 120 Mitarbeitern, die wir jetzt noch, wir haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, schon 40 neue eingestellt. Also brauchen wir dann nochmal wieder 80 Kollegen oder vielleicht noch ein paar mehr, dass ich das natürlich nur machen kann, wenn ich natürlich auch einen attraktiven Arbeitsplatz darstelle.
Das war aber jetzt ja quasi nur die Verbesserung, also eine Riesenverbesserung, aber diesen Schritt eben überhaupt einen Tarifvertrag zu bekommen, den habt ihr 2021 geschafft. Kannst du uns mal irgendwie zusammenfassen, wie ihr diesen Riesenschritt hinbekommen habt und vor allem auch, wie waren denn die Bedingungen im Vergleich vorher, also bevor ihr einen Tarifvertrag hattet und danach?
Vorher ist eben halt auch immer das Problem gewesen, dass praktisch jeder so konnte für sich das aushandeln, was er haben wollte. Das heißt, wenn man neue Kollegen eingestellt hat, hat der gesagt, ich muss das ungefähr bekommen. Und dann hat man irgendwie die Stelle so geschrieben, dass das passend für den Kollegen gewesen ist. Und der wurde so praktisch so eingestellt.
Das führt natürlich zu vielen Unterschieden unter
den
Kollegen.
Ich kenne das nur andersrum, dass vorher ausgeschrieben wird und dann erst jemand gesucht. Aber ist auch neu.
Es ist einfach so gewesen, natürlich nach den ganzen Querelen in den Jahren davor, hat man natürlich hier als Mitarbeiter erstmal kleine Brötchen gebacken, weil man natürlich von über 1000 Mitarbeitern waren wir runtergeschrumpft auf 165. Und dann hatte man natürlich auch nicht mehr so viel mit Sozialplan, mit allem drum und dran. Und dann war man natürlich auch erstmal, sage ich jetzt mal, ruhig und hat natürlich nicht so viel gemacht. So, dann hat man aber gesagt, okay, wir machen aber einen guten Job. Und dann wollte man Step by Step, musste einfach etwas passieren, weil auch von unseren Ingenieuren bis zu den Servicetechnikern in allen Bereichen, dass man einfach mal sagen musste, so geht's nicht weiter. Die Löhne sind nicht mehr so attraktiv und wir müssen etwas machen.
Also genau, das jetzt zum Vergleich vorher nachher. Geld hat sich natürlich viel getan, hat sich auch, du hast ja also Urlaubstage technisch oder arbeitszeittechnisch was verändert insgesamt bei euch jetzt mit Tarif?
Durch den Haustarif haben wir praktisch dann die Stufen gehabt, dass wir wirklich von 24 Richtung 30 Tage Urlaub gekommen sind. Wir haben die 39-Stunden-Woche eingeführt, was auch schon mal ein großer Schritt war. Dann haben wir noch einige Sonderzahlungen eingeführt und dann ja die Angleichung an die Tabelle 18, was immer noch sehr, sehr weit weg klingt. Aber das war für uns schon mal ein Erfolg, weil man sagen muss, in den Jahren 2020 hat halt wirklich ein Servicetechniker immer noch ein Grundgehalt von knapp 2600 brutto gehabt. Und das war nicht mehr attraktiv genug für den Markt. Und den Weg sind wir dann halt gegangen mit dem Geschäftsführer und haben ihm dann auch den Vorschuss gegeben. Okay, wir gehen den Weg. Wir machen das praktisch mit einem Heranführungstarifvertrag, wo wir die Stufen dann langsam haben. Und dann, das war dann ja eine lange Zeit und dann sind wir jetzt praktisch in den nächsten Schritt gegangen und haben gesagt, so, jetzt haben wir Vorschusslorbeeren gegeben, wir haben lange gewartet, wir sind den Weg mitgegangen und jetzt muss was passieren.
Jetzt hast du ganz oft gesagt, der Arbeitgeber musste dann irgendwann einsehen, dass er zu wenig Geld rausrückt und so keine Leute mehr bekommt. Das wirkt ja einleuchtend, aber ganz so einfach war es ja wahrscheinlich dann doch wieder nicht, weil also dass der eine Druck ist, der Druck, Leute zu bekommen und den anderen Druck, den müssen immer wir machen, nämlich dass wir auch mal sagen, okay, wir zeigen dir auch mal, dass das so nicht geht. Also Tarif kriegst du ja meistens immer nur mit Arbeitskampf, aber das stelle ich mir jetzt bei euch besonders schwierig vor. Sonst gehst du einfach vors Tor. Aber das ist ja bei euch schon mal besonders schwierig, wenn die Leute nicht so greifbar sind. Also die einen sind auf dem Schiff, die anderen sind bei euch in der Halle. Ihr seid ja eher zerfleddert. Wie kriegt man das trotzdem organisiert, dass man sagt, wir brauchen jetzt irgendwie einen starken Rücken, der uns bei diesem Vorhaben bessere Bedingungen auch unterstützt?
Man bekommt es hin, indem man wirklich dann gute Leute hat, die dann auch sagen, okay, wir müssen jetzt mal auf die Straße, wir müssen mal ein Signal zeigen, weil sonst geht es nicht mehr, weil es einfach finanziell dann nicht mehr machbar ist. So, und da habt ihr vollkommen recht. Es ist schwierig natürlich, onshore, offshore, verschiedene Standorte, das hinzubekommen. Das ist sicherlich nicht so einfach. Und vor allen Dingen ja auch, weil man ja eins sagen muss, wir machen das dann so etwas natürlich, wenn wir es dann machen müssen, dass wir mal die Leute ranholen und mit denen sprechen. Oder wie gesagt, Arbeitskampf, dann macht man es natürlich an den Crew-Change-Tagen. Das bedeutet, wenn die eine Truppe geht und die nächste Truppe wieder aufs Schiff geht. Das tut dann auch wirklich der Firma weh. Und natürlich auch unsere Kunden sind natürlich auch nicht sehr erfreut, wenn wir das machen.
Also ihr könnt ja viel Druck aufbauen, aber es ist auch ein hoher Organisierungsgrad, den ihr da aufwenden müsst. Aber es hat funktioniert. Ihr habt da einen großen Erfolg gefahren. Und jetzt zum Schluss keine ausschweifende Frage an dich, sondern die Bitte einfach mal kurz hier zwei Sätze von mir zu beenden, Holger. Und zwar einmal, ohne Tarif ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ohne Tarif ist eine Firma nicht sehr interessant, muss sich nicht wundern, wenn sie nicht gute Mitarbeiter bekommt und wird auch nicht von anderen Arbeitnehmern oder Kollegen weiterempfohlen.
Und jetzt noch der andere Satz. Mit Tarif, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Habe ich engagierte Leute, die hinter dem Unternehmen stehen und ich bin attraktiv für den jetzigen und zukünftigen Arbeitsmarkt.
Super. Vielen Dank, Holger, dass du mein kleines Spielchen noch mitgespielt hast am Ende. Ich fand's super.
Die Antworten können wir auf jeden Fall total unterschreiben. Ja. Das sehen wir ganz genauso. Und vielen Dank, Holger, dass du und deine Kollegen dafür gesorgt habt, dass ihr einen Tarif habt und so wieder attraktiv seid. Und Jacqueline, wäre das was für dich da als Job? Oben auf dem Windrad, teilweise 100 Kilometer von der Küste entfernt?
Erstmal würde ich sofort Nein sagen, weil ich Höhenangst habe. Aber jetzt wird es ja wirklich gut bezahlt dort. Und irgendwie ist es natürlich super spannend und tolle Aussicht. Aber ja, ich mag auch gerne den Norden so. Also könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Und du?
Also ich muss sagen, ich finde die ganze Technik darum schon sehr geil. Und die großen Bauteile und so. Die Arbeit dort an sich könnte ich mir vorstellen, aber auf der anderen Seite, ich stamme von dem Bergvolk ab. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil ich würde da die ganze Zeit speimen.
Was würdest du?
Ich würde da, also anders gesagt, mir wird beim Tretbootfahren schon schlecht. Und wenn ich da dran denke, dass man da 14 Tage auf so einem Hotelschiff wohnt und mit der Fähre überfahren muss recht lang, da würde ich die ganze Zeit über der Reling hängen. Das wäre nichts für mich.
Christoph, das würde ich gern mal sehen. Aber ich muss auch sagen, es geht nicht nur dir so, ne? Der Holger hatte uns beiden ja noch erzählt, dass auch ein Kollege von ihm sich immer bei der Überfahrt direkt aufs Deck gelegt hat, weil er das auch nicht so gut vertragen hat mit der Überfahrt.
Irgendeinen Weg muss man da wohl finden, ja.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das gilt übrigens auch für die ganze Branche. Denn wenn man Tarifverträge machen möchte, die Beschäftigten aber in der ganzen Nordsee verteilt sind, dann muss man eben auch einen Weg finden.
Diesen Weg gefunden, den hat einer unserer Kollegen, denn der hat nicht nur bei Windmultiplikator für einen Tarifvertrag gesorgt, sondern auch bei Ørsted.
Tja, wie man das auf rauer See macht, das soll er uns jetzt mal erklären.
Wenn es um Tarifbindung geht, muss man auf die Basis gucken. Tarifbindung, das geht nur im Zusammenspiel von Beschäftigten und ihrer IG Metall, vor allem ihrer IG Metall vor Ort. Die Gewerkschaftssekretärinnen und Gewerkschaftssekretäre fechten die Kämpfe gemeinsam mit den Beschäftigten aus, beraten, sind ständig erreichbar und stehen an ihrer Seite, wenn es um Arbeitskämpfe geht oder darum, dem Arbeitgeber gegenüberzutreten und Tarifverträge auszuhandeln. Genauso einen Gewerkschaftssekretär aus der Geschäftsstelle Emden der IG Metall haben wir uns heute hier eingeladen. Hallo Henrik Köller, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Henrik.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Henrik, du warst Verhandlungsführer bei den Tarifverhandlungen von Windmultiplikator und wir haben gerade schon mit dem Holger gesprochen und der hat uns da einiges erzählt, was die erreicht haben oder was ihr da erreicht habt. Kannst du uns mal erzählen, was da zum Erfolg geführt hat?
Wir haben das Unternehmen erstmalig 2021 in die Tarifbindung geführt. Vorher war das Unternehmen halt nicht tarifgebunden und das Unternehmen war vorher halt durch einen starken Abbau geprägt. Also früher haben sie halt serienmäßig Windenergieanlagen hergestellt mit über 1000 Beschäftigten und sie sind runtergeschrumpft bis 2021 auf 180 Beschäftigte und ungefähr gab es 10 Jahre lang keine Entgeltentwicklung in dem Unternehmen. Und das konnte man dann halt ganz stark spüren, besonders bei den Grundentgelten, dass wir eine große Lücke hatten zu den anderen Offshore-Windbetrieben. Und das war natürlich der Treiber da in dem Unternehmen. Zum Beispiel gab es auch keine 30 Tage Urlaub. Viele Beschäftigte hatten nur 24. Es gab ganz viele individuelle Regelungen, eine 40-Stunden-Woche. Und an den Punkten haben wir natürlich angegriffen. Wir haben sehr lange verhandelt, weil wir halt, sag ich mal, einen bunten Blumenstrauß verhandelt haben. Es war nicht eine reine Entgeltrunde, sondern die erstmalige Tarifbindung. Und da haben wir einiges abgeschlossen. Einmal den Mandeltarifvertrag, dann ein neues Entgeltsystem eingeführt und eine betriebliche Sonderzahlung. Und das war schon ein großer Erfolg in 2021. Und so war es jetzt halt soweit, dass die Tarifverträge ausgelaufen sind zum Ende letzten Jahres. Und da konnten wir natürlich die Beschäftigten wieder weiter mobilisieren, weil wir uns nämlich 21 auf die Entgelttabelle 2018 geeinigt haben. Das ist eine große Lohnlücke, die da jetzt, sag ich mal, auch durch die ganzen politischen Rahmenbedingungen entstanden sind. Und, sag ich mal, rund 14,4%. Und die, da haben wir es jetzt hinbekommen, diese Lücke zu schließen. Sag ich mal, ein riesiger Erfolg für uns hier, weil wir ab dem 1. Januar die Entgelttabellen hier der Fläche anerkennen, also der Metall-Elektroindustrie, und wir jetzt stückweise in den nächsten 20 Monaten halt ranführen.
Jetzt ist das ja ein Beispiel. Ihr habt in eurer Geschäftsstelle nicht nur dieses eine Offshore-Unternehmen, sondern ihr habt noch ein zweites, zum Beispiel Ørsted. Und auch das habt ihr in die Tarifbindung geholt. Auch da warst du Verhandlungsführer. Sag mal, was sind so die Herausforderungen, die vielleicht die Windbranche ein bisschen spezieller machen als andere Branchen?
Ja, die Windbranche ist eine sehr junge Branche und somit ist halt vieles ungeregelt. Wenn man zum Beispiel einmal drauf guckt, die Offshore-Arbeitszeitverordnung, die es gibt, die ist, wenn wir, sag ich mal, als Gewerkschafter drauf gucken, dann ist sie einfach vom Himmel gefallen, weil da viel wenig, sag ich mal, Mitbestimmung drin geregelt ist für die Beschäftigten. Und somit bedeutet das halt extra Arbeit für die Betriebsräte im Unternehmen und auch für uns halt als Gewerkschaften, um diese Regelung, sag ich mal, arbeitnehmerfreundlicher zu gestalten. Wenn man auf die Branche guckt, denkt man, dass da gutes Geld bezahlt wird. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Beschäftigten halt 15 Tage von zu Hause weg sind. Die arbeiten in Schichten 14-14. Mit An- und Abreise ist man 15 Tage unterwegs. Und das ist natürlich eine hohe Belastung. Und das meiste, das gehört halt auch zur Wahrheit, wird halt über Zuschläge und halt über die Offshore-Pauschale bezahlt. Das ist ungefähr ein Drittel. Und wenn man dann beim Grundentgelt unter 3.000 Euro ist und man ist länger krank und fällt halt auf dieses Grundentgelt zurück, ist das natürlich eine große Baustelle. Und daran versuchen wir halt zu arbeiten. Und sag ich mal, was Positives hier bei uns in der Geschäftsstelle ist halt, dass wir eine sehr enge Vernetzung haben unter den Offshore-Betrieben. Wir haben hier drei Offshore-Betriebe. Ein Betrieb ist sozusagen mein nächstes Projekt. Aber da müssen wir noch ein bisschen was leisten, bevor wir die auch in die Tarifbindung führen. Aber unter denen arbeiten wir sehr eng zusammen und sind im regelmäßigen Austausch.
Also wir sehen schon mal, es scheint ein ganz gutes Beispiel für Tarifbindung zu sein hier im Offshore-Bereich. Und Ørsted ist gerade schon gefallen, der Offshore-Betreiber. Es war ein Riesenerfolg, den ihr da erzielt habt, dass ihr die in die Tarifbindung geholt habt. Lass uns doch einmal an diesem Beispiel durchgehen, wie das mit so einem Prozess rund um die Tarifbindung eigentlich abläuft. Also wie kam denn jetzt bei Ørsted zum Beispiel die Initiative zustande, dass gesagt wurde, okay, ja, Tarif wollen wir. Und vielleicht auch, wie war die Situation denn, bevor die einen Tarifvertrag hatten?
Ja, als wir gestartet sind, also ich bin 2018 hier in der Geschäftsstelle angefangen und da ist der Kontakt auch gerade zustande gekommen mit den Betriebsräten von Ørsted. Und da war das aktuell so, dass wir drei Mitglieder da hatten. So sind wir gestartet.
Von wie vielen Beschäftigten waren es?
Das war, da zu dem Zeitpunkt waren wir 120. Mhm. Und das, man hat halt gemerkt, dass das Unternehmen von der Projektphase, also am Anfang war halt, sag ich mal, Geld und alles, sag ich mal, hat eine untergeordnete Rolle gespielt, weil man einfach das Projekt ans Laufen bekommen wollte. So, und das ist halt übergeführt worden in den Regelbetrieb. Und da konnten wir halt merken, dass halt dass der Gürtel halt enger geschnallt worden ist. Ne? Man hat halt gemerkt, dass immer mehr Druck und mehr Erwartungen aus Dänemark rübergekommen sind. Und man wollte natürlich auch diesen Standort weiterentwickeln. Ne? Es sind unterschiedliche Abteilungen dann hier angewachsen dazugekommen. Wir sind aktuell jetzt hier bei Ørsted in Norddeich bei 220 Beschäftigten. Da sind mehr Windparks dazugekommen. Aber viele gute Regelungen, da wollte der Arbeitgeber ran. Und das haben natürlich auch die Beschäftigten gemerkt. Und dann natürlich auch noch der ganze Druck wirtschaftlich der letzten Jahre, dass wir halt mit der hohen Inflation und anderen Dingen zu kämpfen haben, das hat natürlich weiter aufs Portemonnaie gedrückt. Und da mussten wir einfach aktiv werden. Und dann haben wir es halt hinbekommen, dass die Belegschaft sich schnell organisiert hat. Und dann haben wir, sag ich mal, über Mitgliederversammlungen. Mitgliederversammlungen finden in Offshore-Betrieben ein bisschen anders statt. Wir laden sie nicht ein in, was weiß ich, in eine Sporthalle oder irgendwo und trommeln sie da zusammen oder ein Bürgerhaus, sondern wir müssen sie hybrid stattfinden lassen. Und da haben wir Räumlichkeiten in Norden, die wir angemietet haben, wo wir dann die Beschäftigten, die vor Ort waren, halt eingeladen haben. Aber der große Teil ist halt immer digital dazugeschaltet. Entweder sind sie an der Nordsee und arbeiten dort auf den Windenergieanlagen oder halt auf den, ich nenne sie jetzt mal Hotelschiffen, SUV ist halt die Fachsprache, wo sie dann halt drauf leben. Oder sie sind halt in ihrer Freischicht zu Hause und die Offshore-Service-Techniker wohnen halt mittlerweile in ganz Europa, ne? Manche leben ganz angenehm auf Mallorca und fliegen dann alle paar Tage wieder hierher oder kommen auch aus Portugal, Ungarn, Polen. Die kommen halt überall her und die schalten sich dann halt digital zu den Mitgliederversammlungen dazu.
Okay, also der erste Schritt lag dann erstmal darin, quasi ihr habt eure Fühler ausgestreckt, ihr habt gesehen, okay, da ist Potenzial, die Leute wollen das, aber du hast ja schon gesagt, irgendwie man muss ja erstmal Mitglieder gewinnen, weil die IG Metall braucht ein Mandat, um überhaupt Tarifverträge aushandeln zu dürfen und das darf sie eben nur für ihre Mitglieder. Das heißt, da braucht man erstmal gewissen, wir nennen das Orgakrat, also man braucht Leute, die auch wirklich Mitglieder sind, um ihnen dieses Mandat zu geben. Dann geht es aber um den Prozess herauszufinden, was ist den Leuten eigentlich wichtig und so, ne, sag ich mal, in diesem klassischen Verlauf. Was kam dabei raus?
Ja, wir haben halt versucht, über unsere digitalen Mitgliederversammlung natürlich herauszufinden, was ist der wichtigste Punkt für die Beschäftigten. Und wir haben auch versucht, immer wieder, sag ich mal, mit den Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, sodass wir die Beschäftigten an Bord besucht haben. Ne? Wir sind in den einzelnen Schichten aufgetaucht, in den Kontrollräumen, haben halt mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Ne? Wir haben sie zum Grillen eingeladen. Ne? Ich glaube, das ist, sag ich mal, sogar noch eine relativ klassische Arbeit. Und wir haben halt dann die 50%-Hürde, da achten wir hier ganz stark drauf, dass wir mindestens einen Orga-Grad von 50% haben. Und bei unseren Offshore-Betrieben sind wir auch zum Glück weit drüber. Und ja, mit dieser Mannschaftsstärke kann man halt nach vorne gehen.
Okay, das klingt nach einem sehr demokratischen Prozess. Das heißt, die Leute sind wirklich einbezogen, es ist basisdemokratisch. Und dann, was auch ein demokratischer Punkt ist bei diesem ganzen Prozess, ist eben, dass dann eine Tarifkommission gegründet wird und die Forderungen quasi festhalten, formulieren und dann gegebenenfalls auch eben in eine Verhandlungskommission übergehen. Wie war das denn? Hast du die Leute schnell, sag ich mal, zusammenbekommen? Haben die Leute geschrien, hier, ich will das? Oder ist es dann doch so, dass man da ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss, weil da ist natürlich auch, sag ich mal, Druck dahinter?
Ja, und das hat sich halt in diesem ganzen Prozess auch so ein bisschen rauskristallisiert. Wer ist halt so der Klassensprecher von dem jeweiligen Team? Ja, man muss halt wissen, die Servicetechniker gehen halt immer so mit 3 bis 8 Mann auf die Windenergieanlagen. Das sind halt die Teams. Und dann gibt es halt für jeden Bereich sozusagen, das hat sich halt so rauskristallisiert, ne, wer ist eigentlich da unser Ansprechpartner, wen können wir da erreichen? Und so ist es onshore auch gewesen, ne, wenn man sich jetzt mal den Kontrollraum anguckt oder Lager, dann wussten wir schon genau, an wen müssen wir uns da wenden. Und das waren dann nachher auch die Tarifkommissionsmitglieder, die dann für uns ansprechbar waren.
Das klingt eigentlich ideal, finde ich, wenn sich das so herauskristallisiert und sich aus der Dynamik ergibt. Das klingt super. Dann kommt aber die Situation, dann musst du dem Arbeitgeber gegenüber sitzen. Dafür bist du dann an deren Seite. Aber dann, das ist natürlich eine krasse Konfrontation, mit der man dann irgendwie ausgesetzt ist. Wie liefen denn dann die Verhandlungen?
Ja, man muss dazu sagen, die Kollegen sind ganz schön selbstbewusst, weil sie auch wissen, was sie wert sind. Ja, weil es sind halt Facharbeiter. Und das macht es halt, sag ich mal, besonders aus. Und deswegen sind die auch sehr selbstbewusst auch dem Arbeitgeber gegenüber. Und deswegen unsere Zielrichtung war eigentlich von Anfang an klar. Sie wollen Richtung Metallelektroindustrie, weil sie es halt auch kennen. Ne, von, sag ich mal, von Siemens Gamesa oder von anderen Unternehmen.
Ins Allgemeine zurück, wenn du es dir aussuchen kannst. Flächentarifvertrag oder Haustarifvertrag? Wenn die meisten sagen Flächentarifvertrag, weil meistens ist der Haustarifvertrag ein bisschen schlechter. Warum lohnt sich das trotzdem auch zu sagen, okay, eigentlich wollen wir die Fläche, aber jetzt nehmen wir erstmal einen Haustarifvertrag?
Ja, natürlich ist die Fläche am attraktivsten, aber wenn man halt genau drauf guckt, können halt die Schritte, ich will nicht sagen, dass Unternehmen überfordern, aber die Lücken sind schon gewaltig. Ich sag mal, da, was die Kolleginnen und Kollegen halt in der Metallektorindustrie da aufgebaut haben, das ist ja auch nicht über, sag mal, 2, 3 Jahre entstanden, das wurde über Jahre entwickelt. Und da müssen wir halt sukzessive die anderen Betriebe halt heranführen. Und unser Ziel ist es, für alle Betriebe sie da in die Metallektorindustrie in die Fläche zu bekommen. Und deswegen, ich will nicht sagen, dass wir kopieren, aber wir gucken uns halt genau, wie ist das halt in der Fläche geregelt. Und das versuchen wir halt in einen Haustarifvertrag nach und nach umzusetzen.
Wenn du in ein Unternehmen kommst, das keine Tarifbindung hat und du da Beschäftigte überzeugen musst, ey, wir wollen doch zusammen irgendwie einen Tarifvertrag haben. Was sind denn da so die Aussagen oder was sind da so die Argumente, mit denen du kommst und sagst, komm auf unsere Seite, denn wir haben Tarifverträge.
Ja, das ist, sag ich mal, Hauptteil meiner Arbeit. Ich sag immer zu den Beschäftigten, wenn wir, sag ich mal, so eine Mitgliederversammlung haben, wenn ich mich alleine vors Tor stelle, da werde ich höchstwahrscheinlich hier in Emden in die Psychiatrie eingewiesen. Aber wenn ich mit euch vorm Tor stehe, dann bekommen wir hier was hin. Und das haben wir jetzt schon, sag ich mal, oft bewiesen. Und deswegen müssen wir halt an den Themen der Beschäftigten arbeiten. Na, wenn ich mir jetzt irgendwie was ausdenke und keiner ist, sag ich mal, bereit dafür, auch in den Arbeitskampf zu treten, bringt das halt nicht viel. Und deswegen müssen wir, sag ich mal, ein gutes Fingerspitzengefühl dafür haben, dass wir mit den Themen der Beschäftigten arbeiten. Und das haben wir jetzt, sag ich mal, in den letzten Tarifrunden gut hinbekommen.
Und was macht ihr, wenn ein Beschäftigter sagt, macht ihr mal, aber ich muss ja da kein Mitglied werden. Für mich zählt es ja dann wahrscheinlich auch. Also habe ich ja bei anderen gesehen.
Sag ich mal, das ist mein großer Vorteil. Da habe ich eher weniger mit zu tun. Das machen halt die ehrenamtlichen Kollegen im Betrieb. Ja, die Überzeugungsarbeit findet im Betrieb statt. Die gehen dann auf die Beschäftigten los und überzeugen sie dann, dass wir es halt nur hinbekommen, diese Themen nach vorne zu treiben oder umzusetzen, wenn wir halt viele sind. Ja, weil wenn ich alleine vorm Tor stehe, kriegen wir es halt nicht hin. Und da reichen auch nicht unsere 3, 4, 5, 6, 7, 8 IG Metall-Betriebsräte. Da brauchen wir eine starke Masse.
Was ich mich noch so gefragt habe, wenn ihr für so einen Warnstreik vors Tor zieht jetzt für Tarifbindung, wo noch gar kein Tarifvertrag war, wo die Leute wahrscheinlich auch noch nie bei einem Warnstreik dabei waren für die Metall- und Elektroindustrie-Tarifrunde oder so, unterscheidet sich das von der Stimmung irgendwie, wie jetzt zum Beispiel so ein Warnstreik für eine Tarifrunde, ja, weiß ich nicht, Textil und Bekleidung oder Metall und Elektro, gibt es da so von der Stimmung einen Unterschied?
Ja, die Besonderheit ist ja bei der Offshore-Windenergie, dass die Kollegen nicht alle vor Ort sind. Sie sind überall verteilt. Ne? Zum Beispiel jetzt bei Windmultiplikator, die haben Standort auf Borkum. Da waren Kolleginnen und Kollegen auf Borkum. Dann hatten wir Kollegen in der Nordsee auf den sogenannten Hotelschiffen. Dann hatten wir Kollegen hier in Emden. Und das müssen wir halt alles zusammenführen. Und das hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, dass die Beschäftigten, die wirklich in der Nordsee sind, auf den Schiffen, dass die auch wirklich nicht übertreten auf die Windenergieanlagen, dass die halt alle an Bord bleiben. Und das schaffen wir nur, indem wir gut aufgestellt sind. Also so, dass wir halt ne, starke Kolleginnen und Kollegen haben, die auch ne, den Rückhalt für die Beschäftigten.
Nicht physisch stark und die quasi wegschieben, sondern ja, emotional stark.
Ja, aber die halt auch den Beschäftigten vor Ort dann halt den Rücken stärken. Ne? Mhm. So, das machen wir jetzt. Die IG Metall hat zum Warnstreik aufgerufen und wir bleiben jetzt hier an Bord. Das ist unser Recht. Und natürlich versucht der Arbeitgeber mit allen Mitteln, mit einer Mail noch und Anrufen bis zur letzten Sekunde die Beschäftigten halt zur Arbeit zu überreden. Aber die Vergangenheit hat halt gezeigt, dass wir da sehr gute Arbeit gemacht haben mit unseren ehrenamtlichen Kollegen, dass die Warnstreiks halt ein voller Erfolg waren.
Henrik, also wir haben ja schon zu Beginn gesagt, wir finden, es ist alles ein Riesenerfolg und es ist einfach total spannend, wie du und Holger uns in diese Offshore und ja quasi diese ganz besondere Branche jetzt mit eingeführt hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Und für die Jungs und Mädels da in der Nordsee kämpfst.
Das sowieso.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, und besonders über Offshore zu reden, ihr habt es mitbekommen, das macht nochmal extra Spaß.
Sein Herz schlägt für Offshore.
Ja, das wurde wirklich deutlich. Und das Herz der IG Metall schlägt für ganz viele Branchen und ihre Beschäftigten. Und um das Beste für die Beschäftigten daraus zu holen, machen wir Tarifverträge.
Ja, das waren ja jetzt auch gute Beispiele dafür. Also wenn man einfach mal so, sage ich mal, mit viel Kampf 14,4% mehr Entgelte bekommt, wie bei Windmultiplikator, dann ist das schon eine Ansage.
Total. Und da sieht man auch, dass man eben allein nicht so viel rausholen kann, wie wenn man sich zusammenrottet.
Ja, das hat der Henrik ja auch ganz schön erzählt, nämlich wie wichtig ist es, dass man dann auch wirklich zusammenhält, wenn man im Arbeitskampf steckt. Also wenn der Arbeitgeber dann natürlich wieder versucht, mit Anrufen und allem Möglichen einen dazu zu bringen,
eben zu arbeiten und nicht für den Tarifvertrag zu streiken und zu kämpfen.
Und wenn man dranbleibt, dann geht es mit den Tarifverträgen. In der Windbranche sind sie noch nie unbedingt Standard, aber wir, also das heißt Leute wie der Henrik, kämpfen dafür, dass sie es werden.
Ja, und auch die Politik hat ja erkannt, wer soziale Verantwortung tragen will, der muss sich um eine bessere Tarifbindung kümmern. So mal kurz runtergebrochen, 2024 waren 49% der Beschäftigten in Deutschland in tarifgebundenen Unternehmen beschäftigt. Das soll aber mehr werden. Und deshalb haben sich CDU und SPD in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie das Tariftreuegesetz umsetzen wollen. Das heißt, öffentliche Aufträge gehen dann an tarifgebundene Unternehmen.
Die Unternehmen erstmal in Tarifbindung zu bringen, das wird trotzdem nicht von alleine geschehen. Dafür braucht es uns alle. Das geht auch immer nur, wenn wir genug Mitglieder in den Betrieben haben.
Tja, die Tarifverträge gelten eben auch nur für Mitglieder.
Ein weiterer Grund, Mitglied zu werden. Und deswegen packen wir euch jetzt auch mal hier in die Shownotes einen Link, wie ihr Mitglied werden könnt.
Ja, und da packen wir euch auch nochmal mit rein, wie es bei Versed weitergegangen ist. Natürlich auch noch mehr Infos zu Win-Multiplikator und auch nochmal mehr Allgemeines zu Tarifbindungen, das ihr auf igmetall.de nachlesen könnt. So, und wie sagt man an der Küste in Hamburg? Sagt man Tschüss.
Tschüss.